Ich freue mich, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche mir, dass unser Herr uns in dieser Predigtstunde durch seinen Geist besonders nahe ist, dass unsere Herzen berührt werden und wir gestärkt von dieser Stätte gehen. Unser Predigtthema heute ist das Wort Jesu: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gemeint ist die Tür zu unserem Herzen, wo Jesus anklopft. Wir alle freuen uns, denke ich, wenn uns ein guter Freund besucht und wir mit ihm gemütlich zu Abend essen, uns unterhalten können und seine Gemeinschaft genießen dürfen. Warum ist das so? Weil uns mit einem guten Freund etwas verbindet, was wir mit Vertrauen, Wertschätzung, Treue und Liebe bezeichnen. Und das tut uns einfach gut. Ein solch guter Freund will Jesus uns auch sein. Eigentlich noch viel mehr. Er will unser bester Freund sein. Unser engster Vertrauter, vor dem wir völlig offen sein dürfen. Denn er liebt uns, wie uns sonst niemand liebt, nicht mal unser Ehepartner oder unsere Kinder, und will immer nur unser Bestes. Von ihm, unserem wunderbaren Heiland, wollen wir in dieser Predigt hören. Unseren Predigttext lesen wir in Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus zu uns spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl, das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es ist schon bemerkenswert, finde ich, dass Jesus zwei seiner schönsten und auch persönlichsten Verheißungen der ganzen Bibel gerade jener Gemeinde anbietet, die ihm am meisten Sorge macht, seiner Brautgemeinde Laodicea, der siebten und letzten Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Denn eine achte wird es nicht mehr geben. Ich weiß deine Werke, schreibt Jesus. Laodicea ist eine große und erfolgreiche Gemeinde in dieser Welt geworden. Allein von unserer Kirche über 20 Millionen Glieder. Ihr ist es offensichtlich gelungen, diesen Spagat gelungen, sowohl Jesus als auch diese Welt gemeinsam festzuhalten und so in beiden Lagern etwas darzustellen, in dieser Welt und im Reich Gottes. Obwohl uns Gottes Wort lehrt, dass das eigentlich nicht geht. Denn niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Aber Laodicea ist das ganz offensichtlich gelungen. Die Gemeinde Laodicea hat dafür auch einen sehr hohen Preis bezahlt. Ich kenne deine Werke, schreibt Jesus, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ein sehr, sehr deutliches Wort. Vom Sinn der Worte Jesu müsste es vielleicht besser heißen: Werde ich dich wohl aus meinem Munde ausspeien müssen, nämlich dann, wenn du nicht umkehrst. Es besteht also noch die Chance der Umkehr für Laodicea. Das können wir aus dem Wort Jesu so entnehmen. Ein lauwarmes Christsein kann sich ja vielleicht noch ändern und wieder anfangen zu brennen und zur ersten Liebe zurückfinden, wenn es da nicht den Vers 17 geben würde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Laodiceas Problem ist und weiß nicht, wie es wirklich um dich steht. Laodicea glaubt tatsächlich von sich, ich bin noch reich und brauche nichts. Die Gemeinde Laodicea mag wohl reich an Erkenntnis und auch an Rechtgläubigkeit sein, so wie das Volk Israel zur Zeit Jesu. Aber offensichtlich ist sie arm an geistlichen Erfahrungen, weil sie die erste Liebe verlassen hat. Niemand kann Jesus und diese Welt zur gleichen Zeit lieben. Wir versuchen es zwar immer wieder, obwohl Jesus das alles sieht, was die Gemeinde im Augenblick wohl nicht sieht, ist seine Liebe zu seiner Braut ungebrochen. Und er macht ihr die zwei wunderbarsten Angebote, die Jesus keiner der sechs anderen Gemeinden vor ihr je gemacht hat. Erstaunlich. Siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an, weil ich dich lieb habe. Jeden Morgen, jeden Tag, wenn du meine Stimme hören würdest und mir die Tür auftust, so werde ich bei dir einkehren und das Freundesmahl, das Größte, was es im Orient gibt, wenn zwei Menschen zum Abend zusammen zu Hause essen, das Freundesmahl mit dir halten und du mit mir. Eine persönlichere Einladung kann Jesus uns nicht geben. Und das zweite Angebot Jesu an uns, was noch viel weiter geht, folgt in Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Eins sein mit Jesus in unserem Leben hier auf Erden. Also tägliche Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, mit dem Schöpfer des Weltalls. Und einmal mit ihm regieren dürfen in der Ewigkeit. Das ist ein starkes Angebot an schwache, sündige Menschen. Fast unglaublich. Jesus, der sein Leben für uns am Kreuz dahingegeben hat, wirbt um ein Wiedererwachen der ersten Liebe in seiner Gemeinde. Er wirbt um dich und um mich. Denn er weiß, die Gnadenzeit wird einmal enden. Bald enden. Am Beginn der Offenbarung sieht Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, Jesus in seiner Herrlichkeit, wissen wir, als den Sohn Gottes und als Majestät des Himmels. Aber er sieht ihn inmitten der sieben goldenen Leuchter. Das ist ein Bild seiner geliebten Gemeinde auf unserer Erde. Johannes sieht Jesus auch in seiner himmlischen Herrlichkeit immer nur in Verbindung mit seiner Gemeinde. Das zieht sich durch die ganze Offenbarung. Doch nun, zur Zeit seiner siebten und letzten Gemeinde, Laodicea, muss Jesus offensichtlich draußen vor der Tür stehen. Sonst würde er nicht sagen, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Von der Vorgängergemeinde, also der Gemeinde Philadelphia, also den Pionieren unserer Adventbewegung, heißt es noch in Vers 7, das sagt der Heilige und Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Bei der Gemeinde Philadelphia war für Jesus die Tür noch offen. Zwischen Philadelphia und Laodicea stehen gut 170 Jahre, also etwa 5 oder 6 Generationen Adventgeschichte von 1844 bis heute. Und doch hat sich in dieser Zeit offensichtlich etliches verändert. Jesus hat uns versprochen, wiederzukommen. Er sagte damals seinen Jüngern und damit auch uns: Ich gehe hin zu meinem und zu eurem Vater, um euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich das getan habe, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin, weil ich euch liebe. Ich denke, die Zeichen der Zeit in unserer Welt deuten immer deutlicher auf dieses Ereignis hin. Jesus will sein Rettungswerk auf der Erde zum Abschluss bringen und endlich wiederkommen. Wir wissen aus der Bibel, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann kommt er für seine Gemeinde zur Hochzeit und nicht zum Gericht. Deshalb findet im Himmel das Untersuchungsgericht über die Gläubigen schon jetzt statt. Logisch. So wie Petrus es schreibt, es ist Zeit, dass anfange das Gericht am Hause Gottes. Nicht an der Welt, sondern an den Gläubigen, an der Gemeinde. In dieser Zeit leben wir heute, in der Stunde des Gerichts, und das schon seit 1844. Laodicea heißt deshalb übersetzt auch Gemeinde des Gerichts. Aber wie soll Jesus die Gemeinde Laodicea im himmlischen Gericht vertreten, wenn sie ihm die Tür verschlossen hat? Das ist eine wichtige Frage, denke ich, die sich jeder von uns persönlich stellen muss. Ist meine Herzenstür zu Jesus offen oder ist sie verschlossen? Vor 500 Jahren hat Gott dem Reformator Martin Luther die Augen über sein großartiges Angebot der Gerechtigkeit aus dem Glauben geöffnet und Luther dadurch zu einem glücklichen und wiedergeborenen Menschen gemacht, wissen wir, der in seiner Liebe zu Jesus und in seiner Liebe zu seinem Wort die Kraft hatte, selbst die mächtige römische Kirche mit all ihren Irrtümern damals zu erschüttern. Wir wissen aus Luthers Lebensgeschichte, dass zu dieser wunderbaren Veränderung entscheidend das Paulus-Wort aus dem Römerbrief beitrug. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht alle, die daran glauben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott rechnet uns durch den Glauben an Jesu Opfer von Golgatha die Gerechtigkeit seines Sohnes zu. So verkündigen wir es den Menschen im Evangelium. In Vers 17 hatten wir eben gelesen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesus möchte seine Gerechtigkeit, das ist sein Wesen, seine Gesinnung, sein Charakter im Leben seiner Nachfolger, also auch in deinem und meinem Leben, offenbaren, dass die Welt, in der wir leben, erkennen kann, dass wir zu Jesus gehören. Auch unsere kleine Welt in unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, denn wir sind Kinder Gottes und tragen seinen Namen. So wie Jesus es im hohen priesterlichen Gebet von seinem Vater für seine Nachfolger, also auch für dich und für mich, erbeten hat. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Damit sie alle eins seien, Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie wichtig Jesus die Offenbarung seines Wesens, seines Charakters, seiner Gesinnung durch seine Gemeinde auf unserer Erde ist, erkennen wir aus den Worten Jesu in Matthäus 7, wo er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Reich Gottes kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, sondern hört sie nur, der gleicht einem törichten Mann oder einer törichten Frau oder einem törichten Kind, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und tat einen großen Fall. Selbst der große jüdische Pharisäer und Schriftgelehrte und Theologe Nikodemus hatte den Heilsweg Gottes offensichtlich nicht richtig verstanden. Jesus musste Nikodemus in jenem bekannten Nachtgespräch auf den Kopf zusagen, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So, also fromm und religiös, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn reinkommen. Nikodemus erwidert Jesus darauf geradezu verärgert und auch spöttisch. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, wie ich? Soll er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Als einem frommen Juden gab es für Nikodemus nicht den geringsten Zweifel, einen sicheren Platz im Reich Gottes zu haben. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Fügt Jesus noch hinzu und wiederholt dann in Vers 7, den wir meistens nicht lesen, noch einmal sehr deutlich, wo er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ohne eine geistliche Wiedergeburt, die Jesus allen schenken will, die ihm die Tür zu ihrem Herzen öffnen, bleibt der christliche Glaube im Grunde ohne Frucht. Ihr könnt auch sagen, wertlos, wertlos. Deshalb klopft Jesus jeden Morgen an unsere Herzenstür. Er möchte in unser Herz, er möchte in unser Leben, in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere Arbeits- und Freizeitwelt. Er möchte nicht nur unser Erlöser sein, an den wir glauben. Er möchte der Herr unseres Lebens sein, nach dessen Wort und Willen wir uns ausrichten. Das ist noch ein Unterschied. Wir hören immer von Abraham und den anderen großen Glaubensmännern und Glaubensfrauen, sie glaubten Gott und das wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber als Gott zu Abraham sagte, geh aus deines Vaters Haus in ein Land, was ich dir zeigen werde, tat es auch Abraham. Er nahm seine Frau und seinen Besitz und verließ seine Heimat, wo alles so prima und erfolgreich lief, und zog aus, ohne zu wissen, wohin. Einfach, weil Gott es ihm so gesagt hat. Ohne zu wissen, wohin. Das ist viel, finde ich. Sehr viel. als Jahrzehnte später Gott zu Abraham sagte, nimm deinen Sohn Isaak, den du lieb hast, und opfere ihn mir auf dem Berge Moria, besprach sich Abraham nicht mit seiner Frau. Die hätte ihn mit Sicherheit 100% davon zurückgehalten oder mit irgendeinem anderen Menschen, sondern er ging hin und tat es. Würden wir das auch so tun? Da bin ich mir ziemlich unsicher. Im Kapitel der Glaubenshelden in Hebräer 11 sehen wir immer wieder diese Verbindung zwischen Glauben und Tun. Offensichtlich ist das Tun oder Handeln ein Beweis für die Echtheit des Glaubens. Deshalb sagt auch Jesus zu uns, wer mich lieb hat, der wird auch meine Gebote beachten. Wir wissen, dass unsere Erlösung immer ein Geschenk Gottes ist, an dem wir keinen Anteil haben, überhaupt keinen Anteil. Null Anteil. Sonst wäre es ja Lohn, auf den wir letztlich Anspruch hätten. Wahrer biblischer Glaube führt immer zu einer Veränderung unseres Lebens. Lassen wir aber wie die Gemeinde Laodicea Jesus vor der Tür stehen, dann mag das alles noch fromm, religiös und scheinbar rechtgläubig aussehen. Aber Jesus ist nicht imstande, durch den Heiligen Geist seine Gerechtigkeit, das heißt sein Wesen und sein Charakter, in uns zu offenbaren. Er kann es nicht, weil wir es nicht zulassen. Jesus wird es nie gegen deinen Willen tun. Ich fürchte deshalb, ein religiöses und frommes Leben mit Jesus vor der Tür unseres Herzens wird wohl nicht ausreichen fürs ewige Leben. Es ähnelt dem Leben der 5 törichten Jungfrauen, die schließlich einmal im entscheidenden Augenblick vor einer verschlossenen Tür standen und aus dem Mund Jesu die Worte hörten, ich kenne euch gar nicht. Ich finde das zutiefst traurig. Wir haben es in unserem Leben mit einem listigen Gegenspieler Gottes zu tun, der es heute Christen durchaus gestattet, an Jesus zu glauben, von Jesus zu reden, selbst zu ihm zu beten, aber dabei immer darauf achtet, dass Jesus vor der Tür deines Herzens stehen bleibt und nicht eintritt. Ein Beweis, wie diese Täuschung funktioniert, ist offensichtlich die Gemeinde Laodicea. Die letzte Gemeinde Jesu auf unserer Erde und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß, trotz deiner offensichtlichen Frömmigkeit. Jesus ist sicher über den geistlichen Zustand seiner Braut besorgt. Aber gleichzeitig gibt er uns zu verstehen, es kann noch alles geheilt werden, wenn ihr nur die Tür zu eurem Herzen mir öffnet und mich in euer Leben lasst. In Vers 18 nennt uns Jesus seinen Therapieplan, um Laodicea wieder von ihrer Täuschung zu heilen, in die sie offensichtlich unbemerkt getappt ist. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, jämmerlich, arm, blind und bloß, wie du bist. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Das ist Gottes Therapieplan für seine letzte Gemeinde. Das Gold, was wir von ihm kaufen sollen, ist das Gold des Glaubens. Gemeint ist der Glaube Jesu, wie er sich am Ende, Gott sei Dank, schließlich doch noch in der letzten Gemeinde Jesu offenbaren wird. Das offenbart uns das prophetische Wort. Die drei Engelsbotschaften aus Offenbarung 14 mit dem ewigen Evangelium im Mittelpunkt, mit der Ankündigung der Stunde des Gerichts und der Aufforderung, den Schöpfergott anzubeten, wie wir sie alle kennen, von denen Ellen White schreibt, dass sie die Gerechtigkeit aus dem Glauben in Wahrhaftigkeit sind. Diese drei Botschaften, die allen Menschen und der Gemeinde verkündigt werden sollen, enden in Vers 12 mit einer wunderbaren Frucht. Die Frucht der drei Engelsbotschaften steht in Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier ist Standhaftigkeit der Heiligen. Hier sind die da festhalten den Glauben Jesu und die Gebote Gottes, einschließlich des Sabbatgebotes. Es wird am Ende eine Gemeinde da sein, ihr Lieben, die das Wesen unseres Heilandes besitzt. Davon können wir ausgehen. Trotz aller klugen und auch wirksamen Androhung des Teufels, einmal nicht mehr kaufen und verkaufen zu können, und dass alle, welche nicht das Tieresbild anbeten, getötet werden, kann Gott am Schluss doch auf eine Gemeinde verweisen, die ihm treu geblieben ist, die den Glauben Jesu hat, der von sich sagte, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Von dieser Schar der Gläubigen heißt es in Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Sie besitzen das Gold des Glaubens. Sie tragen das weiße Kleid seiner Gerechtigkeit. Und sie haben die Augensalbe des Geistes, dass sie Wahrheit und Irrtum genau unterscheiden können. Der Gegenspieler Gottes kann sie deshalb nicht überwinden. Jesus steht dann nicht mehr vor der Tür ihres Herzens, sondern er sitzt auf dem Thron ihres Lebens. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit angenommen. Sie haben ihr ganzes Leben, ihren Leib, ihre Seele, ihren Geist und auch ihren Willen Jesus übergeben und können mit Paulus sagen, ich bin mit Christus gestorben. Ich lebe, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Johannes sieht sie als Sieger unter dem Symbol der 144.000 auf dem Berg Zion stehen. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirn. Sie tragen den Namen des Lammes an ihren Stirn, was so viel bedeutet, wie sie haben das Wesen und den Charakter ihres Heilandes in sich aufgenommen. So wie es am Anfang einmal war, als Gott uns Menschen erschuf, ein Bild, was uns gleich sein soll. Da will uns Jesus durch seinen Geist wieder hinführen, wenn wir es zulassen. So wie Paulus im Römerbrief geschrieben hat, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus spricht hier von der Kraft Gottes. Er verwendet das griechische Wort Dynamis, wo unser Wort Dynamit herkommt. Das ewige Evangelium besitzt tatsächlich die gleiche schöpferische Kraft Gottes, wie am Anfang bei der Schöpfung, als Gott sprach und es geschah. So ist es auch heute bei allen, die die Tür zu ihrem Herzen und Leben weit öffnen. Und Jesus einlassen, sie erleben diese geistliche Neuschöpfung, auf die es letztlich in unserem Glaubensleben, ihr Lieben, einmal ankommen wird. Nicht Religion, nicht Frömmigkeit, nicht gute Werke. Hesekiel beschreibt das mit den Worten, ich liebe dieses Wort, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz von eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Dreimal sagt Jesus in diesem wunderbaren Wort, ich will es tun an denen, die mir ihr Leben öffnen, die mich als Herrn ihres Lebens aufnehmen, jeden Tag von Neuem. Ihr Lieben, das prophetische Wort verheißt uns an mehreren Stellen der Bibel. Laodicea wird nicht bei ihrer heutigen Lauheit bleiben, sondern wird den Rat Jesu annehmen und teilhaben an dem herrlichen Sieg der Sache Gottes. Mit diesem Glauben möchte ich schließen, mit den beiden letzten Versen der Bibel in Offenbarung 22, wo es heißt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, Amen, ja komm, Herr Jesu. Die Gnade unseres Herrn sei mit uns allen und segne uns.